Wir kommen nämlich sehr nah schon zur Wiederkunft Jesu. Wir leben in der Endzeit. Jesus kommt bald wieder. Das spürt man in der Luft. Das merken wir. Erdbeben, gestern war ein Erdbeben schon in Israel, habt ihr davon gehört, 4,5 auf der Richterleiter. Leiter, Skala. Wir sagen Leiter. Dann muss ich so übersetzen. Und hier und da ständig passiert, nicht nur wegen dem Erdbeben, ist aber Gott sei Dank nichts passiert. Nur hier und da ist was gewackelt. Aber wir wissen das, wir sehen das. In den schnellen Veränderungen, die Welt hat sich verändert in den letzten Jahren. Leider sehen wir einen wachsenden Antisemitismus in Europa. Auch sehr viele neue Gäste hier, die auch aus muslimischen Ländern kommen, die zum Teil auch dafür sorgen. In Amerika sehen wir auch, also ist vielleicht nicht nur deswegen, weil in Amerika wächst der Antisemitismus auch. Und mir sagt das eins, Jesus kommt bald wieder. Und Jesus hat gesagt, bevor er wiederkommen wird, die letzten Tage werden sein wie die Wehen einer schwangeren Frau. Das Wort Wehen auf Hebräisch heißt Chavalim. Ist die gleiche Wurzel wie Chabalah. Chabalah heißt Terror. Ganz interessant. Vielleicht hat Jesus uns einen kleinen Hinweis gegeben, dass in den letzten Tagen, bevor er wiederkommen wird, werden viele Terror. Die werden wehtun, diese Terroranschläge. Aber es ist die gleiche Wurzel. Chavalim und Chabalah, Chet, Bet, Lamet, wer ein bisschen Hebräisch kennt, gleiche Wurzel, Wehen und Terror. Und wir sehen, der Terror ist nicht nur in Israel, der ist schon mittlerweile in der ganzen Welt zu sehen und es wird immer mehr und immer mehr. Und mir sagt das eins, auf der einen Seite freue ich mich in Anführungsstrichen über die Terroranschläge, weil ich weiß, umso schlimmer die Wehen werden, umso näher stehen wir vor dem freudigen Ereignis. Und wenn Jesus dann wiedergekommen ist, dann vergessen wir, was vorher war. Auf alle Fälle, die Bibel sagt uns ganz klar, wann Jesus wiederkommen wird. Also Tag und Stunde nicht, das darf ich euch ja nicht verraten, aber wie? Soll ich? Okay, Scherz beiseite, aber Petrus, also ich weiß, im Alten Testament haben wir viele Hinweise, wann, aber leider muss ich ja feststellen, dass man in den christlichen Gemeinden in den vielen letzten Jahren, das Alte Testament ein wenig vernachlässigt. Irgendwie wird weniger aus dem Alten Testament gepredigt oder weniger darin gelesen. Irgendwie ist der Grund dafür, irgendwie im Hinterköpfchen meint man als Nicht-Jude, ja, das sind ja alles Geschichten vom jüdischen Volk. Ist ja nicht so ganz relevant für mich. Und dann heißt es auch noch Altes Testament. Das ist aber nicht alt, das heißt nur so. Alt und Neues Testament ist ein Wort Gottes und Gott hat sich dabei was gedacht. Und das Alte Testament ist genauso relevant. Und manche denken, ja, wenn ich das lese und so, dass diese vielen Gesetze, ich bin ja frei vom Gesetz. Ja, ich bin auch frei vom Gesetz. Trotzdem stehen die hier drinnen. Das heißt nicht, dass du morgen gesetzlich werden musst oder Schabbat feiern musst oder Koscher essen musst. Das heißt es nicht. Aber du solltest dich ein bisschen auskennen. Warum? Zacharja 14, Vers 16 sagt, dass eines Tages werdet ihr jährlich nach Jerusalem kommen, um den Herrn der Herrscharen anzubeten. Das ist Jesus Christus, wenn er wiederkommt. Dann werdet ihr jedes Jahr Jesus in Jerusalem anbeten. Und im gleichen Vers steht, dann werdet ihr auch in Jerusalem das Laubhüttenfest feiern. Tja, wenn du noch nie gelesen hast im Alten Testament, wie man das feiert oder wie man so eine Hütte baut, dann hast du ein Problem. Ja, dann stehst du da und musst schnell bei YouTube gucken, so wie man das macht. Unsere Kinder fragt sie macht das in 10 Minuten, bauen sie so eine Hütte auf. Das werdet ihr eines Tages machen müssen. Und dann sollte man jetzt schon wissen, worum geht's da eigentlich im Laubhüttenfest? Du musst das nicht hier machen, du musst nicht gesetzlich werden. Paulus hat gesagt in Kolosser 2, Vers 16 und 17, dass alle biblischen Feiertage nur ein Schatten sind, aber das Wesentliche ist Jesus Christus. Das heißt, die jüdischen Feiertage, die wir feiern, sind nur ein Schatten, sind nur eine Vorbereitung auf Jesus Christus. Wenn ich da an Pessach denke, was feiern wir da? Wir feiern den Auszug aus Ägypten. Aber nicht nur, juhu, jetzt sind wir frei, jetzt können wir machen, was wir wollen. Wir feiern den Ägypten war immer das Bild für die Welt. Und Sklaverei in Ägypten immer ein Bild für, wir waren versklavt zu den Sünden dieser Welt. Was hat uns von Ägypten befreit? Das Blut von einem unbefleckten Lamm, das an unseren Türpfosten war, sogar in einer Kreuzform drauf gestrichen wurde mit Isopstrauch, das hat uns bewahrt. Und das hat uns errettet aus Ägypten. Und das sollte nur, das war der Schatten. Das Wesentliche ist Jesus Christus, sagt Paulus. Hat sich erfüllt durch Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Sein Blut hat uns aus dieser Welt, aus der Versklavung zu den Sünden dieser Welt gerettet. Und dieses Prinzip sollte das jüdische Volk lernen. Sie sollten, also es war ein Schatten, sie sollten vorbereitet sein auf dieses Prinzip, dass bald wird das Lamm Gottes, sein Blut, wird euch befreien von dieser Welt, von den Sünden dieser Welt. Und so könnte ich jetzt jedes Fest erklären, wie sich das durch Jesus Christus erfüllt hat. Und ein Teil werden sich erfüllen mit dem zweiten Kommen. Auch daran kann man mehr oder weniger feststellen, wann und wie die Wiederkunft Jesu sein wird. Aber das ist nicht unser Thema heute. Das dürft ihr alle hier nachher in meinem Buch, neues Buch, lesen. Es geht nicht nur darum, aber ein großes Kapitel geht darum. Aber warum wollte ich das nur erwähnen? Also ich kann nicht genügend werben, erneut im Alten Testament wieder zu lesen. Das ist ein Wort Gottes. Wenn die Christen heute mehr wieder im Alten Testament lesen würden, besonders auch in den Propheten, dann würden viel mehr Christen verstehen, was Gott mit Israel macht, was da eigentlich abläuft. Nicht nur mit Israel, auch mit den Nachbarvölkern um Israel herum. Die Propheten sind voll von Erlösungsgeschichten und Plänen Gottes, auch für die arabischen Nachbarstaaten. Wenn du wissen möchtest, wie es in Ägypten ausgehen wird, was Gottes Heilsplan für Ägypten ist, dann lest mal Jesaja 19. Da steht es klipp und klar. Die Bibel, die Propheten haben alles aufgedeckt. Der erste Teil des Kapitels, da lesen wir über das, was heute passiert. Aber dann auf einmal kommt eine Wende in Vers 21. Und die Ägypter werden unseren Herrn erkennen. Da steht nicht ein Ägypter, ein ägyptisches Dorf. Die Ägypter als Volk, da wird eine kollektive eine Erlösung geben im Volk. So sieht die Zukunft von Ägypten aus. Das liest man nicht in den Zeitungen hier, darüber schreiben die nicht. Hier schreiben sie nur das Schreckliche, das Schlimme. Aber da schreiben sie nicht, dass sie dort in Kairo jedes Jahr Lobpreisveranstaltungen machen, mitten in Kairo. Da stand in keiner Zeitung, wo 10.000 Christen zusammenkommen und Jesus Christus preisen mitten in Kairo, draußen in der Öffentlichkeit. Davon wird nicht berichtet. Aber wenn auf diesem Platz eine Demonstration stattfindet mit 200 Leuten, großes Bild in der Zeitung. Oder dass die Kopten vor einigen Jahren eine Kirche eingeweiht haben mit 70.000 Sitzplätzen. Darüber wird nicht berichtet. Es sind nicht 17, 70.000. Googelt das mal rum. Könnt ihr euch ansehen. 70.000 Sitzplätzen. Sowas wird nicht berichtet. Aber Gott ist schon am Werk, auch in den arabischen Ländern. Er hat auch einen Heilsplan für die Araber. Aber wem das alles neu ist, das ist ein Zeichen, dass du zu viel die Informationen hier aus den Medien holst. Du solltest dir die Informationen aus dem Wort Gottes holen. Da steht's drinne. Wenn du nur in den Medien liest, dann brauchst du dich nicht zu wundern, dass du die Hoffnung verlierst. Und wenn du nicht gut genug das Wort Gottes kennst, dann ist es ein Kinderspiel für den Teufel, dich zu verführen. Und dann brauchen wir uns auch nicht zu wundern, dass heute mehr als 90% der freien Gemeinden, ich spreche nicht von den staatlichen Kirchen, von den freien Gemeinden, mehr als 90% kein biblisch-prophetisches Verständnis für Israel haben. Für die Israel ein weiteres politisches Land wie alle anderen Länder ist, die nicht in Israel Gottes Heilsplan sehen in Israel. Und das ist auch mein Auftrag. Das hat der Herr mir aufs Herz gelegt, hier diese Prozentzahl zu verändern. Einfach hier mit die Christen wach zu rütteln, was Gott in Israel macht. Das heißt nicht, dass alles, was wir Israelis machen, richtig ist. Wir machen noch viele Fehler. Wir machen vieles falsch. Israel ist auch noch rein von Gott gesehen ein gottloses Volk. Denn die Ausgießung des Heiligen Geistes kommt noch. Deswegen erwartet und verlangt man nicht zu viel von den Israelis. Israel ist noch gottlos, wir machen genauso viel Fehler. Und deswegen, man muss nicht Israel lieb haben oder für Israel sein, weil Israel alles gut und richtig macht, sondern weil Gott einen Plan mit Israel hat, auch wenn sie jetzt noch ungehorsam sind. Gott hat dich und mich auch schon geliebt, als wir ihn noch nicht liebten und noch nicht nachgefolgt sind. Hat er uns schon geliebt. Und deswegen können wir auch das Volk Israel segnen und lieben, weil Gott es liebt und Gott etwas sich dabei gedacht hat. In Apostelgeschichte 3, Vers 19, ihr kennt die Geschichte, wo Petrus und Johannes auf dem Weg zum Tempel an dem Tor, das man das schöne Tor nannte, vorbeigingen. Oh, ich mach gleich los. Und dort saß ein lahmer Mann, der bettelte um Geld. Und Petrus steckte seine Hand in die Tasche und hat kein Geld gefunden und sagte ihm, sorry, diesmal habe ich nichts dabei, niemals habe ich was dabei. Kein Gold, kein Silber, aber weißt du was, ich habe da was anderes für dich. Im Namen Jesu, steh auf und geh. Er stand auf, sprang auf, wurde geheilt. Ein Wunder. Und das war immer ein Tor, wo viele Israelis und Juden vorbeigingen, die das alles gesehen haben. Hey Petrus, wie hast du denn das gemacht? Die wurden alle neugierig, kamen, haben sich versammelt. Hey, guck mal, was er gemacht hat, guck mal hier. Und dann konnte er predigen über Jesus. Und dann fing er an zu predigen, hatte eine Audienz, alle hörten zu und Aufmerksamkeit der Israelis. Und dann sagt er ihnen Folgendes. In Apostelgeschichte 3, Vers 19. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen und er den sende, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus. Und jetzt kommt der wichtige Vers. Den der Himmel aufnehmen musste bis zu den Zeiten der Wiederherstellung. Petrus sagt ganz klar, bis wann Jesus im Himmel ist. Bis zu Zeiten der Wiederherstellung. Und wenn du dich jetzt fragst, ja, welche Wiederherstellung, um was geht's hier? Das sagt er im gleichen Vers, im gleichen Atemzug auch. Alles dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von alters her geredet hat. Und alle Propheten haben nur über eine, also die Propheten, die über die Wiederherstellung gesprochen haben, haben nur über eine Wiederherstellung gesprochen und das war die Wiederherstellung Israels. Ganz klipp und klar, deutlicher geht's nicht. Petrus sagt, predigt hier dem Volk Israel, dass Jesus Christus in den Himmel steigen musste, bis Israel wiederhergestellt ist. Wann es soweit ist, weiß ich nicht. Wie viele Bäume wir noch pflanzen müssen, wie viele Häuser wir noch bauen müssen, das weiß ich nicht. Aber die Wiederherstellung Israels ist eine Bedingung, bevor Jesus wiederkommt. Und das ist auch der Grund, warum heute so viele Juden schon zurückkommen nach Israel. Gott sammelt sein Volk zurück, damit sich ein Bibelvers erfüllt. Zacharja 12, Vers 10. Und dann werden sie auf mich schauen, den sie durchbohrt haben. Das jüdische Volk hat ihn durchbohrt. Jesus wird auf den Ölberg in Jerusalem zurückkommen. Tut mir leid, nicht hierhin. Sorry, er kommt zu uns. Das heißt, damit sich dieser Vers erfüllt, und dann werden sie auf mich schauen, die ihn durchbohrt haben, damit sich dieser Vers erfüllt, müssen wir Juden ja alle zurückkehren und in Israel oder in Jerusalem sein. Ist doch klar. Und dafür sammelt Gott jetzt sein Volk zurück nach Israel, damit sich das erfüllt. Und Gott hat auch verheißen, dass er uns bestraft und in alle Völker verstreut, aber es kommt der Tag, wo ich euch wieder einsammeln werde, in euer Land Israel. Von allen vier Enden der Welt. Und dann wird die Wüste wieder grün, hat Gott gesagt. Und dann werdet ihr die Häuser und Städte wieder aufbauen, wie in alten Tagen, Zeiten. Und das machen wir. Und das sind die jüdischen Siedlungen. Die bauen wir nämlich dort, wo die Städte früher standen. Genau das sind die jüdischen Siedlungen. Und genau das stört der Welt am meisten. Wenn du jemand auf der Straße fragst, warum sie so gegen Israel sind, ja, sie bauen ja Siedlungen. Mitten in der Wüste, haben das Land geklaut von den Palästinensern. Die Siedlungspolitik, das ist der Grund, warum sich die meisten Menschen berechtigt fühlen, gegen Israel zu sein. Gegen die Juden ist ja keiner, das ist, macht man ja nicht mehr heute. Aber gegen Israel zu sein, das ist ja okay, das ist ja populär. Damit bleibst du ja beliebt. Aber das ist doch eins und dasselbe. Und das ist aber die Wiederherstellung Israels. Und der Teufel kennt den Bibelvers auch, die Predigt von Petrus, wo Petrus sagt, Jesus musste in den Himmel steigen bis zu der Wiederherstellung Israels, von dem die Propheten gesprochen haben. Das weiß der Teufel auch. Er weiß, und deswegen hetzt er die Völker auf mit diesem speziellen Grund, Siedlungspolitik. Die Wiederherstellung Israels. Weil er weiß, nach dieser Wiederherstellung kommt Jesus zum zweiten Mal. Er hat schon einmal versucht, das erste Kommen Jesu zu verhindern. Kennt ihr die Geschichte, ne? Aus Babylon, als beim Exil von Babylon, als die Juden zurückkamen nach Jerusalem und Jerusalem aufbauen wollten, fanden alle Trümmern von Jerusalem, so wie sie Jerusalem verlassen haben, so lag Jerusalem in Trümmern, als sie zurückkehrten. So wie vor 70 Jahren Israel in Trümmern lag, in Wüste und Sumpfland war. Und was machten die Nachbarvölker um Jerusalem herum, als die Juden zurückkehrten? Wann hast du letztes Mal das Buch Nehemia gelesen? Autsch. Falsche Frage? Ja, ein paar einzelne. Ja, lest mal wieder das Buch Nehemia, das steht im Alten Testament. Und wenn du das liest, lest mal Kapitel 4 bis 6. Du könntest meinen, du würdest die heutige Tageszeitung in Bezug auf Israel lesen. Der Rückzug der Juden aus dem Exil in Babylon. Damals hat, also jedes Mal, wenn wir Gott ungehorsam sind, schickt er uns raus aus dem Land. Letztes Mal waren wir in Babylon. So lernen wir die ganze Welt kennen. Und aber damals hat er uns schon nach 70 Jahren zurückgerufen. Warum? Warum nicht wie jetzt 2000 Jahre? Die Propheten haben verheißen, dass der Erlöser der Welt, der Messias, der König der Juden, aus dem jüdischen Volk kommen wird und in der jüdischen Stadt Bethlehem geboren wird. Da konnten wir gar nicht in Babylon bleiben, sonst wäre Jesus ja in Babylonia. Ist doch klar, macht doch Sinn. Damit sich das erfüllt, was die Propheten, die Gott geschickt hat, damit sich das erfüllt, hat Gott das jüdische Volk schon 70 Jahre nach dem Exil zurückgeschickt nach Jerusalem, damit wir rechtzeitig Jerusalem, Bethlehem und ganz Israel wiederherstellen. Das war die erste Wiederherstellung. Und auch das wusste der Teufel und versuchte, das erste Kommen Jesu zu verhindern. Denn in Nehemia, Kapitel 4, Vers 1 und 2 steht, als aber die Araber und Ammoniter, Aschdoditer, also als alle umliegenden Völker, hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer von Jerusalem fortschritt und dass die Lücken sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig. Was sie zornig machte, war nicht die bösen Juden, die Politik der Juden oder weil wir sie provoziert haben, weil sie hörten, dass die Wiederherstellung Israels, Wiederherstellung der Mauer von Jerusalem fortschritt und dass die Lücken sich zu schließen begannen, die Lücken in den Mauern Jerusalems. Das wurde, der Teufel wusste ganz genau, dass wenn Jerusalem und Bethlehem wiederhergestellt sind, dann kommt der Messias zum ersten Mal. Damals hat er es nicht geschafft, das zu verhindern. Und jetzt versucht er es beim zweiten Mal. Das ist der Grund, warum Israel so viele Feinde hat. Das ist der Grund. Der Teufel will dieses Werkzeug, was Gott gebraucht für seinen Heilsplan, das will der Teufel kaputt machen, damit Gott nicht zu seinem Ziel kommt. Und Gott sei Dank wissen wir, wie die Geschichte ausgehen wird, dass er es nicht schaffen wird. Aber damit er es nicht schaffen wird, Gott hatte ja all die Jahre das jüdische Volk gebraucht als Werkzeug, um auch seinen Heilsplan, sein Evangelium zu euch zu bringen. Und jetzt, wo du erlöst bist, bist du doch, ne? Du glaubst doch an Jesus, oder? Ja oder nein? Klares Ja? Ja, das klingt schon ein bisschen, das klingt schon ein bisschen besser, sonst sehen wir uns im Himmel nicht wieder. Es gibt nur einen Weg und das ist durch Jesus Christus. Da gibt es keine Ausreden und Auswege und Umwege. Und wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, warte nicht auf morgen. Du weißt nicht, was der morgige Tag mit sich bringen wird. Von dem Moment an, wo du dich zu Jesus bekehrt hast, bist du auch von Gott auserwählt als Werkzeug und gehörst automatisch mit zum auserwählten geistlichen Volk Gottes. Aber so wie er das physische Volk Gottes die Juden, die heute noch nicht an Jesus glauben, auserwählt hat als Werkzeug, so hat er dich als geistliches Volk, als geistliches Werkzeug auserwählt. Warum? Weil er dich gebrauchen will und gebrauchen kann. Tut mir leid, ich hoffe, hier meint keiner, so jetzt bin ich bekehrt und bin getauft, den Rest schaue ich mir auf meinem Sofa, auf den schönen flachen Bildschirm an. Gott schafft das schon alleine, was braucht er mich, kleines Schräubchen denn für seinen großen Heilsplan? Das ist kein biblischer Gedanke, denn dafür hat Gott uns auserwählt. Denk dran, er hat das jüdische Volk auserwählt, damit du das Evangelium bekommst. Als Werkzeug hat er sie gebraucht. Und jetzt, wo es angekommen ist, möchte er dich als Werkzeug gebrauchen, aber diesmal, um das jüdische Volk zu segnen und zu erlösen. Er braucht dich. Er kann es auch alleine, aber er will uns beteiligen in seinem Heilsplan. Wo es immer einen physischen Kampf gibt, gibt es auch einen geistlichen Kampf. Wenn arabische Nachbarstaaten uns ständig angreifen, um uns zu vernichten, glaubt mir, das ist nicht, weil sie ein paar mehr Hügel haben wollen. Wir brauchen unser Land nicht. Wir sind gerade mal noch nicht mal 2% flächenmäßig vom ganzen Nahen Osten. Und wir haben auch noch nicht mal Öl. Wir brauchen unser Land nicht. Vor 70 Jahren wollte es sowieso keiner haben. Wenn sie uns angreifen, dann hat das einen anderen Grund. Wenn der Iran eine Atombombe, mit dem wir keine gemeinsame Grenze haben, den wir nie angegriffen haben, den wir nie provoziert haben, wenn er alles reinsetzt, um eine Atombombe zu bauen, mit der er zuerst Israel vernichten will, dann liegt da ein anderer Grund dahinter. Dann geht es nicht um Territorium, um Siedlungspolitik, oder dann geht es um was anderes. Das ist ein geistlicher Konflikt. Dann will jemand das Werkzeug Gottes kaputt machen, womit Gott die ganze Welt erlösen will. Das heißt, wenn diese Nachbarländer uns physisch mit physischen Waffen angreifen, dann ist da parallel sind es also geistliche böse Mächte des Teufels dahinter, die diese Idee, diesen Heilsplan kaputt machen wollen. Wo es einen physischen Kampf gibt, gibt es auch einen geistlichen, dämonischen Kampf in den himmlischen Bereichen vom Teufel, die das kaputt machen wollen. Und gegen die hat Israel heutzutage noch keine Abwehrwaffen. Wir können uns mit physischen Raketen und Panzern wehren. Gegen Panzer, gegen Panzer, Rakete, gegen Rakete. Aber wenn der Teufel uns mit diesen, mit geistlichen Waffen angreift, diese Idee, gegen diese geistlichen Angriffe haben wir keine Abwehrwaffen, weil Israel geistlich noch tot ist. Und dafür hat Gott sich ein geistliches Volk Gottes, ein geistliches Werkzeug auserwählt und das seid ihr. Das ist eure Aufgabe unter anderem, den geistlichen Kampf an der Seite Israels zu übernehmen. Und das solltet ihr ernst nehmen. In Jerusalem stehen noch 8 Olivenbäume oder Ölbäume aus der Zeit Jesu. Fast. Verkauft sich besser. 1200 Jahre alt. Aber immerhin 1200 Jahre für einen Olivenbaum ist sehr viel. Und der Grund, warum diese Bäume bis heute noch leben und nicht ausgestorben sind, ist nur einer. Die Mönche drumherum, Garten Gethsemane, die in den Kirchen waren, die haben dafür gesorgt, dass ständig frische, wilde Zweige in diesen alten Stamm hineingepfropft wurden. Ihr kennt das Bild aus Römer 11. Wo das jüdische Volk die Wurzel des Ölbaums ist und die hineingepfropften Zweige sind die Christen aus den Nationen. Das heißt, diese hineingepfropften Zweige haben dafür gesorgt, dass der Saft da ständig weiterläuft, dass die Wurzel nicht ausstirbt. Natürlich haben sie auch den Saft von der Wurzel bekommen, aber ohne diese Zweige würde der Saft irgendwann nicht mehr weiterlaufen und würde aussterben, die Wurzeln würden aussterben wie alle restlichen Bäume, wo keine Zweige hineingepfropft wurden. So habt ihr eine ganz wichtige Aufgabe. Paulus hat sich ganz bewusst diesen Baum ausgesucht. Ihr müsst eure Funktion in Gottes Heilsplan erkennen. Gott hat euch dafür auserwählt. Denkt dran, er hat sich das jüdische Volk als Werkzeug auserwählt, damit du heute hier sitzt. Und jetzt möchte er dich gebrauchen als Werkzeug, aber diesmal, damit das jüdische Volk nicht ausstirbt. Ohne eure Gebete für Israel können wir einpacken. Wir sind gerade mal 7,5 Millionen Juden in Israel, umzingelt von fast 400 Millionen Arabern, die weiterhin den Wunsch haben, uns auszulöschen, auszurotten, vernichten. Glaubt mir, da hilft doch die beste Luftwaffe nicht, wenn ihr nicht für Israel betet. Das ist so wichtig. dass ihr anfängt, fangt für Israel zu beten, die geistliche Abwehr, Waffen benutzt. Denn mit unseren physischen Waffen können wir nicht gegen die bösen Mächte des Teufels, dämonischen geistliche Angriffe schießen. Das funktioniert nicht. Da brauchen wir geistliche Waffen für. Und noch ein Vers, und dann mache ich wirklich Schluss. Damit ihr wisst auch, wie ihr betet, weil manche haben ja, wissen ja, die beten dann für Frieden in Israel, aber wissen, in der Bibel sagt ja aus, dass da noch Kriege kommen werden. Wie soll ich denn da beten? Das ist ja, kann ich ja nicht gegen das beten, was da passieren wird. Aber Gott sagt ganz klar in Jesaja 62, Vers 6 und 7, O Jerusalem, ich habe Wächter auf deine Mauern gestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht einen Augenblick schweigen. Das seid ihr, diese Wächter seid ihr. Ihr sollt nicht schweigen, keinen Augenblick. Die ihr den Herrn erinnern sollt, gönnt euch keine Ruhe. Ihr seht die Wichtigkeit Gott, wie wichtig das Gott ist, dass du als Wächter für Jerusalem dastehst und betest. Und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und bis er es zu einem Ruhm auf Erden setzt. Das ist noch nicht geschehen, das ist noch relevant für dich und für mich. Und wie sollen wir das machen? Wir sollen Gott daran erinnern. Nicht, weil er es vergessen hat. Er gibt uns dadurch einen Hinweis, wie wir es machen sollen. Das ist Proklamation. Wenn wieder was passiert in Jerusalem oder in Israel, wenn ein Anschlag in Jerusalem, dann schlägst du das Wort Gottes auf. Das ist ja unser Schwert, geistliches Schwert. Und dann schlägst du auf Sacharja 2 und erinnerst Gott daran und liest laut vor, Gott, du hast doch verheißen, wie eine feurige Mauer um Jerusalem zu sein. Oder andere Verse, du hast doch verheißen, nicht zu schlafen oder dein Volk zu segnen oder zu beschützen. Und all die Verheißungen über Israel, die können wir laut vorlesen, proklamieren, Gott daran erinnern. Dafür hat Gott euch unter anderem auserwählt, dass ihr den geistlichen Kampf an der Seite Israels übernimmt. Und das ist für jeden relevant. Und keiner darf meinen, er ist zu alt oder zu jung dafür. Zu groß oder zu klein, zu wichtig oder zu unwichtig. Gott braucht jeden. Er möchte dich gebrauchen. Dafür unter anderem hat er dich auserwählt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Auftrag. Und ich habe hier solche Zettel ausgelegt. Wer das auf seinem Platz nicht solch einer lag, den kann ich an einem Infotisch nehmen. Das steht drauf, ohne dich geht es nicht. Und ich möchte einfach ein Team aufbauen. Ich brauche eure Ideen, eure Ratschläge, eure Gebete, um einfach diese Arbeit zu erweitern, größer zu machen, noch effektiver zu sein, um mehr, wenn es dir am Herzen liegt, dass die Gemeinden hier in Deutschland ein korrektes biblisches Verständnis für Israel und Gottes Heilsplan in Israel bekommen, dann brauche ich dich als Team. Alleine kann ich nur begrenzt effektiv sein, aber gemeinsam mit euch, gemeinsam sind wir stärker. Nehmen wir das mit, bete darüber. Und da habe ich so einen Insider-Club, das sollte ich eigentlich ein Insider-Team nennen. Club ist so ein bisschen ein fremdes Wort für manche Christen. Aber das ist ein Team mit gemeint. Ich brauche euch als Teammitglieder. Meldet euch da an. Würde mich freuen, wenn wir gemeinsam hier etwas aufbauen in Deutschland. Und demnächst, wenn ich dann komme, dann kann ich sagen, schon 50% der Gemeinden haben ein biblisches Verständnis für Israel. Denn bald werden die Nationen gegen Israel ziehen. Und ich hoffe, diesmal werden die Christen nicht mitmachen und werden nicht schweigen. Und werden, es steht, alle Nationen werden gegen Israel. Das heißt auch die deutsche Nation. Aber das heißt nicht, dass du mitziehen musst, dass du da mitmachen musst. Du kannst dich auf die Seite Israels, auf die richtige Seite stellen. Aber das wirst du nicht tun, wenn du in Israel keinen besonderen Auftrag Gottes siehst oder dass du nicht, wenn du nicht in Israel Gottes Heilsplan siehst, wenn du in Israel das Land, den Staat Israel als einen weiteren politischen Staat betrachtest, dann wirst du auch mitziehen und dagegen schimpfen, gegen Israel und dagegen sein. Denk dran, es ist ein Kinderspiel für den Teufel, dich zu verführen, wenn du die Bibel nicht kennst. Und in den letzten Tagen kommen Verführungen. Jesus hat seine Jünger gewarnt, er hat nicht die Menschen in der Welt, die sowieso schon verführt sind, gewarnt. Er hat uns gewarnt. Es kommen Verführungen und Irrlehren. Aber wenn du die Bibel kennst, dann ist es nicht so einfach, dich zu verführen. Meine Schafe kennen meine Stimme. Und das möchte ich einfach nochmal darauf hinweisen. und wie wichtig das ist. Und eure Aufgabe als Christen, als geistliches Werkzeug an der Seite Israels zu stehen. Gott hat euch noch einen Auftrag, hat viele Aufträge gegeben. Er will uns alle als Werkzeuge gebrauchen. Und zwar, es heißt auch, tröstet, tröstet mein Volk. Gott möchte, dass du das jüdische Volk tröstest. Nicht, weil wir jetzt, weil es uns momentan so schlecht geht. Also kommt nachher nicht alle zu mir, Putschimutzi. Nun, uns geht's gut in Israel. Wir fahren tolle Autos, wir essen gut. Darum geht's nicht. Aber die Juden haben 2000 Jahre den falschen Jesus kennengelernt. Warum soll ein Jude, der 2000 Jahre nur gelitten hat seitens Menschen, die sich Christen nannten, plötzlich sagen, da ist dieser Jesus, an den diese Christen geglaubt haben, der kommt uns jetzt und hat seine Meinung verändert und jetzt kommt er uns zu erlösen. Nein, sie müssen darauf vorbereitet werden. Deswegen sagt Gott in Jesaja 40, Vers 1, tröstet, tröstet, mein Volk, spricht dein Gott. Zwei Verse danach, bereitet unserem Herrn den Weg. Das heißt, mit deinem christlichen Trost wirst du auch zu Wegbereiter. Auch hier möchte Gott dich gebrauchen als Werkzeug, als Wegbereiter. Wenn du dem jüdischen Volk Trost und Liebe zeigst, dann zeigst du ihnen zum ersten Mal nach 2000 Jahren den richtigen Jesus und machst es möglich für einen Juden, Jesus als ihren Erlöser zu erkennen. Vorher kannst du ihnen jeden Tag ein neues Testament in die Hand drücken. Die werden es jedes Mal wegschmeißen, weil sie es nicht für möglich halten, dass von ihm Liebe und Erlösung kommen kann. Die müssen mindestens einmal einen liebenden Christen erlebt haben. Und deswegen habe ich auch hier ein Projekt gestartet, ein Holocaust-Hilfsprojekt. Es leben noch 150.000 Holocaust-Überlebende in Israel. Sind alle schon über 80, über 90 schon. Wir haben euch nicht vergessen, heißt das. Die brauchen kein neues Auto, die brauchen kein neues Suite oder Luxuswohnung. Die meisten haben ihre Angehörigen verloren. Sie feiern nicht ihre Geburtstage alleine. Festtage, wo alle Familien zusammenkommen, hocken sie in ihrer kleinen Mini-Wohnung alleine. Und diese Not haben wir erkannt. Und da machen wir kleine Veranstaltungen. Feiern mit ihnen Geburtstag, wo wir jetzt, oder Feiertage oder Schabbate oder besuchen sie mit Blumen oder mit Geschenken. Einfach um ihnen zu zeigen, schaut mal, wir haben euch nicht vergessen. Und dann kommen wir ins Gespräch und dann sehen wir, da klappert mal ein Fenster oder da tropft ein Wasserhahn. Und eine Woche später schicken wir einen Handwerker, der repariert das. Und das haut die um. Die können es nicht glauben. Nicht, weil das es jetzt nicht mehr klappert, das hören die gar nicht mehr. Nein, weil wir an sie gedacht haben, weil wir sie wirklich nicht vergessen, wortwörtlich, wir haben sie nicht vergessen. Das bewegt sie so sehr, sie halten uns an den Armen wortwörtlich fest und betteln, bitte bleib doch noch für eine Tasse Tee. Seitdem habe ich angefangen, Tee zu trinken. Ständig, das sind solche tröstende Momente für sie. Und dann sagen wir ihnen, können wir ihnen dann während des Tees berichten, es gibt Christen in Deutschland, sie haben das gespendet, sie haben uns Geld gegeben, damit wir euch hier helfen und einfach euch eure letzten Jahre verschönern und dergleichen. Das ist genau, wo Gott dich gebrauchen möchte als Werkzeug, dem jüdischen Volk zum ersten Mal nach 2000 Jahren den richtigen Jesus zu zeigen, dass es auch Christen gibt, die sie lieb haben können. Nehmt euch diese Prospekte mit, die liegen am Infotisch. Betet drüber, man kann auch Patenschaften starten mit diesen Holocaust-überlebenden Juden, dann schicken wir euch ein Foto zu, dann weißt du, für wen du betest und für wen du unterstützt, dann hat man einen persönlichen Bezug dazu und so kann man einfach auch als Werkzeug Gottes gebrauchbar werden. Denkt dran, das sind die beiden wichtigen Punkte. Einmal, ohne euch können wir einpacken, Israel. Wir brauchen eure Gebete. Ohne eure Gebete würde die Wurzel aussterben. Wir brauchen eure Gebete für Israel, an der Seite Israels. Eure zweite Aufgabe ist, das jüdische Volk zu trösten und zu lieben. Nicht, weil wir es verdient haben, nicht, weil es uns so schlecht geht, weil wir 2000 Jahre einen falschen Jesus kennengelernt haben. Um das zu verändern, sagt Gott, tröstet, tröstet mein Volk und möchte dich als Werkzeug gebrauchen.